Willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwie Pathologisch, dem Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie und Klinische Molekularpathologie, der ÖGPAT, produziert vom Medmedia Verlag. Mein Name ist Sebastian Bocconi und ich darf mich heute wieder einmal mit den Pathologinnen Sophia Petschnack und Maya Nackenhaus unterhalten.
Hallo!
Hallo!
Ja, in den Folgen der zweiten Staffel widmen wir uns ja in jeder Folge einer Tumorentität und den heutigen Fall hast du mitgebracht, Maya. Worum geht's dabei?
Ja, ich habe euch einen, wie ich finde, sehr interessanten Fall heute mitgebracht. Und zwar handelt es sich hier um eine junge weibliche Patientin. 29 Jahre ist sie alt. Sie ist Mitte 24 im Thailand-Urlaub im Sommer und dort geht es ihr irgendwie schlecht. Also so ein bisschen das Klassische, was einem vielleicht auf einer Reise in ferne Länder mal passieren kann. Und da wird der Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung gestellt. Das bestätigt sich dann auch. Sie hat Salmonellen und Campylobacter-Enteritis sich da eingefangen und tatsächlich auch, und da wird schon ein bisschen interessanter, eine tiefe Beinvenenthrombose.
Mhm.
Ja, sie macht den Urlaub trotzdem zu Ende, so gut es halt geht, kommt zurück nach Wien und kurz nach der Rückkehr nach Wien kollabiert sie plötzlich auf dem Weg zur Arbeit.
Mhm. Also sie hat sich in Thailand therapieren lassen auf
genau.
Gastroenteritis oder was sie da gehabt hat. Und die Beinvenenthrombose?
Die Beinvenenthrombose, dafür hat sie Xarelto gekriegt. Das ist ein Antikoagulans, klassischerweise.
Schon ganz kurz nochmal, wann ist die Thrombose genau aufgetreten?
Im Urlaub.
Okay, also nicht, wie man denkt vielleicht oft, ist eine lange Flugreise, der Klassiker irgendwie.
Ist bei ihr nicht so ganz geklärt.
Also ob es direkt im Zusammenhang steht oder ob es
nicht drin wäre. Genau, sie ist nicht gelandet und hatte die Thrombose, sagen wir mal so. Sondern irgendwie im Laufe des 2-3-wöchigen Urlaubs ist es dann passiert.
War das nachher im Krankenhausaufenthalt? Oder?
Weiß ich tatsächlich nicht. Ich gehe mal davon aus, sie hatte dort keinen Krankenhausaufenthalt in dem Sinne, sondern sie ist dort einfach auf die Enteritis halt behandelt worden. Sie ist jetzt nicht lange gelegen im Krankenhaus.
Okay. Also. Wahrscheinlich auch, wissen wir jetzt nicht, aber vielleicht auch nur eine symptomatische Therapie, vielleicht gar keine Antibiotika.
Davon wäre ich jetzt mal ausgegangen, dass sie eher symptomatisch, weil sie hat den Urlaub auch nicht abgebrochen, also sie hat den Urlaub fortgesetzt. Ja.
Also allgemein klingt es ja relativ klassisch, ich möchte zwar keinem den Urlaub verderben, aber ferne Länder reisen, lange Flugreisen.
Ja.
Also dass man jetzt alles auf einmal hat, ist jetzt nicht super häufig, aber würde sich noch irgendwie erklären lassen mit der Beinvenenthrombose und der Gastroenteritis. Wenn sie jetzt aber auch noch danach kollabiert und ich weiß nicht, wie lange sie auf Urlaub war, aber das wird ja wahrscheinlich jetzt doch ein paar Wochen nachher oder zwei Wochen, drei Wochen nachher sein.
Genau.
Muss man sich wahrscheinlich genauer anschauen, was sie sonst noch so hat. Also das ist jetzt die Frage, also was man sich vielleicht überlegt, ist tiefe Beinvenenthrombose und dann Pulmonalembolie, aber das wäre dann zu lang auseinander irgendwie schon, denke ich.
Ja, sehr eigenartig. Aber andererseits, was wir uns schon anschauen sollten, wir haben mal generell ihr Gerinnungsstatus, würde ich sagen.
Mhm. Genau, also klinisch war tatsächlich der initiale Verdacht die PE. So ein bisschen dann doch in dem Setting am ehesten das klassische Bild sozusagen von einer Pulmonalembolie, nachdem sie schon ein thrombotisches Ereignis hatte.
Und vielleicht nach der Flugreise heim, ob sie das irgendwie noch einmal gegeben hat und sie dann eben der Thrombus abspimpt.
Voll. Also das wäre jetzt die initiale Idee gewesen. Klinisch und glaube ich jetzt auch nicht, also jetzt nicht so absurd. Welche Untersuchung würdet ihr machen, so um die zu bestätigen oder auszuschließen oder so?
Ja, ausschließen kann man es serologisch.
Stimmt, ja.
Mit einem Tetimer?
Ja.
Wenn es niedrig wäre, können wir davon ausgehen, dass es keinen...
Wenn es positiv ist, heißt es nichts.
Wenn es positiv ist, ist es blöd. Ja? Aber wenn es negativ ist, können wir eigentlich mehr oder weniger PE ausschließen und ein anderes embolisches Geschehen.
Ja.
Dann ein CT.
Genau.
Und Spiral-CT.
Ein CT. Vielleicht ganz kurz als kleiner Exkurs für die Hörer, das Dedimer ist so ein Laberwert, der ein bisschen verschrien ist, weil der ständig erhöht ist in allen möglichen Kontexten und sehr unspezifisch auch ständig abgenommen wird und dann ist er erhöht und dann weiß man nicht so richtig, was man damit tun soll. Bei ihr ist der natürlich erhöht, weil sie hatte auch eine TE und so weiter und so fort und hilft uns nicht. Genau, aber sie kriegt ein CT. Vor allen Dingen das Thorax-CT ist ganz interessant. Hier sehen wir freie Gefäße, eine kavernöse Läsion im rechten Oberlappen der Lunge.
Oh je.
Und vergrößerte Lymphknoten.
Hm.
Woran denkt ihr jetzt bei kavernösen Läsionen am ehesten?
Tuberkulose. Aber so schnell aus dem Urlaub kann das dann wohl nicht sein. Also schnell bildet sich keine kavernöse. Also um den Urlaub wieder aus der verdächtigen Liste ein bisschen rauszunehmen.
Ja, vielleicht ist interessant. Was macht sie nochmal beruflich?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, was sie beruflich macht.
Okay, also jetzt nicht, ich weiß nicht. Es gibt ja durchaus noch Tuberkulosefälle in Österreich.
Mhm, gar nicht weniger eigentlich.
Auf der Baumgartner Höhe haben wir da so ein spezialisiertes Zentrum. Und ich glaube, in den letzten Jahrzehnten ist einfach viel aus Zentralasien eine diese multiresistente Tuberkulose gekommen, die ja recht mühsam zu behandeln ist.
Mhm. Stimmt.
Das heißt, es kann durchaus bei Leuten, die gerade bei einer offenen Tuberkulose dann also mit solchen Leuten zu tun haben, also muss man schon immer dran denken auch.
Voll,
und wenn wir
genau.
sowas in CT sehen, dann.
Muss man hier natürlich auf jeden Fall dran denken. Das andere, was noch so Kavernen machen könnte, wären Pilze. Sieht man eigentlich klassischerweise eher bei immunsupprimierten Patientinnen und Patienten. Also da passt es jetzt auch nicht rein als junge, prinzipiell gesunde Patientin oder vorher gesunde Patientin, muss man sagen. Und wir sehen auch vergrößerte Lymphknoten. Es wird dann noch ein Folge-CT gemacht. Da imponiert diese Läsion im Lungenlappen schon ein bisschen kleiner.
Mhm.
Also ein bisschen regressiv. Das Folge-CT ist ein paar Tage später.
Und dann wirkt es einfach kleiner.
Und es wirkt ein bisschen kleiner, sodass klinisch erstmal davon ausgegangen worden ist, dass es eher vielleicht einfach ein kleines Hämatom gewesen ist oder sowas. So eher so kleine Einblutungen, kleines Nihilum. Aber die vergrößerten Lymphknoten sind schon auffällig in der jungen Patientin. Und deswegen biopsieren wir die Lymphknoten.
Mhm. Axilläre Lymphknoten oder?
Nee, schon.
Pericardinea oder halt?
Genau, also die Lymphknoten, die entlang der Trachea in die Lunge laufen, die sind hier vergrößert und die werden biopsiert.
Mhm.
Da kommt man auch immer relativ gut dran. Also das ist einfacher, sowas zu biopsieren, als jetzt, je nachdem, wo Läsionen in der Lunge sind, ist es manchmal gar nicht so einfach, die zu treffen mit einer Biopsienadel. Und hier, ja, ist eben erstmal davon ausgegangen, dass diese Herdläsion im Lungenlappen eher nicht so gefährlich ist. Aber jetzt sehen wir in unseren Lymphknoten histologisch leider hochgradig maligne Zellen. Zwar am ehesten im Sinne eines Adenokarzinoms.
Hm.
Also da ist wirklich ein bösartiger Tumor drin. Definitiv Karzinom. Und jetzt muss man bei Lymphknotensachen natürlich immer schauen, wo das herkommt.
Mhm. Aber das haben wir auf jeden Fall schon mal fix. Weil gerade diese EPUS-Lymphknotenbiopsien sind ja manchmal ganz, ganz winzige Biopsien,
mhm.
wo es sehr schwierig ist, dann was zu sagen oder
stimmt.
was man alles damit machen kann oder nicht kann.
Stimmt.
Aber wenn das dann definitiv schon ist, dann muss wohl schon einiges drin sein irgendwie.
Genau. Hier ist schon viel Karzinom, muss man leider sagen, in diesen Lymphknoten drin.
Dann wird wieder interessant, diese Läsion in der Lunge.
Genau. Jetzt, das macht diese Lungenläsion jetzt natürlich tatsächlich extrem interessant, auch wenn sie jung ist und auch wenn dieses kavernöse Bild im CT eher gegen was Malignes spricht, muss man jetzt natürlich sagen, wird schon spannend, ja. Ja, jetzt würde man das natürlich gerne entweder biopsieren oder einfach gleich herausschneiden. Das Problem ist, dass unsere Patientin jetzt eine thrombotische Endokarditis entwickelt. Und zwar eine so schwere, dass sie einen mechanischen Aortenklappenersatz braucht und einen Mitraclip. Das ist so eine Unterstützung für die Mitralklappe. Also sie hat linksseitig wirklich an beiden Klappen, an der Aortenklappe und an der Mitralklappe eine Endokarditis entwickelt, eine thrombotische.
Im Rahmen des Tumorleidens sind ja so thromboembolische Ereignisse doch möglich, gerade das Gerinnungssystem dann anfängt eben.
Okay, kannst du mir das kurz erklären? Also ich meine, das kann eine Endokarditis oder eine Myokarditis generell, kann ja auch bakteriell, viral sein, aber das ist es in dem Fall nicht, sondern wir haben eine gerinnungsassoziierte Endokarditis.
Mhm.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Tatsächlich bezeichnet der Begriff Endokarditis ja nur die Entzündung der Klappe. Klassischerweise denken wir im klinischen Setting einfach, weil es das häufigste ist, an die bakterielle Endokarditis. Das ist das, was wir am meisten sehen. Da wandern Bakterien durch den Blutstrom und setzen sich an den Klappen fest und führen dann dort zu dieser Entzündung. Es kann aber auch sein, es gibt die abakterielle Endokarditis. Hier haben wir eben, wie zum Beispiel in unserem Fall, einen anderen Auslöser für die Entzündung. Und bei uns sind es diese thromboembolischen Reize. Also irgendwas, wie du schon richtig gesagt hast, in dem Fall halt definitiv, muss man sagen, das Karzinom dysreguliert hier bei unserer Patientin die Gerinnung. Das erklärt auch die tiefe Beinvenenthrombose, die sie im Urlaub hatte. Sie hat, das habe ich euch jetzt unterschlagen, im CT auch noch kleine Milzinfarkte gehabt und solche Geschichten. Also das passt alles ganz gut zu einer, man nennt es paraneoplastisch, wenn so eine Thrombose auftritt im Rahmen von Karzinomerkrankungen oder von malignen Erkrankungen, also eine paraneoplastische Thrombose. Und hier leider sehr, sehr unglücklich, muss man sagen, ist recht selten, dass das eine Endokarditis auslöst. Also wirklich leider die Aortenklappe hier erwischt und die Mitralklappe, auch noch beide, sodass man in einer 29-jährigen Patientin hier schon einen mechanischen Aortenklappenersatz einbauen hat müssen und den Mitraclip. Damit hat man hier die lebenslange Antikoagulation gekauft, muss man auch sagen.
Aber halt damit auch überhaupt das Überleben.
Ja, genau. Also keine andere Wahl, da muss man sagen. Und sie war auch in so einem schlechten Zustand. Sie hat dann auch noch obendrauf eine Staph aureus Sepsis im Dezember 24 entwickelt. Also die war wirklich einfach richtig, richtig schlecht schon beieinander, muss man sagen.
Wahrscheinlich, also das Immunsystem, gerade wo sie auch diese Salmonellen und was sie alles hatte, das wird einfach...
Hat nicht geholfen.
Wahrscheinlich im Rahmen von der Tumorerkrankung, nehme ich an, jetzt halt schon sehr schlecht beieinander sein und alle Infektionen freuen sich.
Ja, vor allem ist ja spannend, dass beides nachgewiesen worden ist, Campylobacter und Salmonellen.
Das ist ja schon ein bisschen eigentlich, wo man sich denkt,
eigenartig.
Das ist schon ein bisschen Pech haben. Ja, genau. Wo man vielleicht sich schon denken kann, gut, tiefe Beinvenenthrombose plus Salmonellen und Campylobacter ist schon eine Kombination, die jetzt nicht so häufig ist.
Ja.
Okay, also die Patientin ist schon wirklich krank, kann man sagen.
Genau. Hat dann auch nach dieser Staph-Aureus-Sepsis rezidivierende Pleuralgüsse immer wieder. Also das ist einfach, obwohl sie eigentlich eine Kandidatin gewesen wäre für eine direkte Lobektomie, dass man einfach chirurgisch gleich diesen Lappen mit dem Tumor entfernt. Warum geht man hier primär davon aus, dass es schon dieser Herd die Ursache ist von diesen Lymphknoten-Karzinomformationen?
Haben wir Immunhistochemie gemacht?
Genau. Wir haben eine Immunhistochemie gemacht und es gibt so einen klassischen Marker für die Lunge.
TTF1?
Genau. Ja. Genau, das TTF1. Wenn der positiv ist in diesen Karzinomformationen, auch wenn sie in den Lymphknoten sitzen oder woanders, in anderen Metastasen, kann man sich recht sicher sein, dass es aus der Lunge kommt. Das andere Organ, das dann noch in Frage kommt, wäre die Schilddrüse.
Mhm.
Die können beide TTF1. Genau, aber hier in unserer Patientin mit der Bildgebung, die wir haben,
passt das,
gehen wir jetzt schon
recht gut zusammen.
Ja, alles, ja. Genau, gehen wir schon davon aus. Ja.
Das heißt, sie kann jetzt nicht primär operativ behandelt werden,
nein,
und müssen weiter.
Was würdest du denn für weitere Untersuchungen machen?
Ich würde hoffen, dass da viel, also für mich würde ich hoffen, dass in diesem Lymphknotenbiopsat viel Tumor drinnen ist, damit ich molekulare Untersuchungen machen kann. Und ich würde ein NGS machen.
Ja.
Und dann ist immer die Frage, wie viel ich eben rauskriege, DNA und RNA.
Darf ich ganz kurz einhaken, was ist ein NGS?
Next Generation Sequencing.
Okay.
Also das ist, wo ich halt die PCR-Methoden, die kennt man ja so aus dem Studium zumindest, dass man, dass die Limitation davon ist, dass man halt nicht viele Gene auf einmal machen kann und nicht viele Informationen auf einmal gewinnen kann. Und bei Next Generation Sequencing, das ist eine modernere, aber mittlerweile auch schon sehr etablierte und länger existierende Methode, wo wir halt eine Auswahl an vielen Genen untersuchen können, ob dort Mutationen enthalten sind und welche. Und dann ist halt die Frage, gerade bei der Lunge, gibt es halt ein paar hauptverdächtige Gene, die man sich anschauen kann. Und das ist einerseits dann auf Mutationsebene hauptsächlich oder auch Deletionen, aber hauptsächlich halt eben so Mutationen, wo wirklich halt ein Teil mutiert ist vom Gen. Und dann gibt es aber noch so Fusionen, Translokationen, wo Gene auseinanderbrechen, mit anderen Teilen fusionieren und damit dann wieder was Falsches kodieren, was wieder zu ungehemmtem Zellwachstum führt.
Welche findest du da besonders attraktiv?
EGFR.
Okay, ja.
Und sonst ALK. Und Ross.
Ja, genau. Genau, also das ist bei dieser Patientin halt auch gemacht worden aus diesem Lymphknotenmaterial, weil wir an die Lunge halt jetzt einfach nicht drankommen, weil sie viel zu kritisch ist, monatelang auch auf der Intensivstation gelegen ist. Und da muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Und unsere Patientin hat jetzt eben tatsächlich eine von diesen komischen Fusionen, nämlich eine ROS1-Fusion.
Mhm.
War auch in der Immunhistochemie schon positiv. Also es gibt auch eine Immunhistochemie für ROS1. Klassischerweise bestätigt man das dann schon mit der Molekularpathologie, weil die Immunhistochemie in diesen Fällen manchmal nicht ganz so einfach zu interpretieren ist und man da ein bisschen aufpassen muss. Also man will eigentlich eben schon...
Und wenn man das Material hat zur Sicherheit,
sowieso,
dass man nochmal die Bestätigung hat. Besonders, weil es ja therapeutisch dann...
Genau. Weil was kann man jetzt, geben?
Zielgerichtete Therapie, fragt nicht, wie es genau heißt.
Also man kann jetzt einfach ROS1-Targeted-Therapien geben. Wenn die eben diese Fusion haben, dann kann man dort angreifen. ROS1, ganz kurz, ROS1 ist ein Proto-Onkogen, kodiert eine Rezeptor-Tyrosinkinase. Und damit kann man hier ansetzen mit Kinase-Inhibitoren. Das Präparat, das hier gegeben worden ist, heißt Entrectinib. Ein Teilbereich des sehr weiten Spektrums der Immuntherapie. Und wird klassischerweise nur bei sehr fortgeschrittenen Karzinomen gegeben, die nicht mehr operabel sind, wo man eben nichts mehr machen kann.
Weil sie halt schon so schlecht beieinander ist.
Ist hier halt gegeben worden, obwohl sie eigentlich Kandidatin für eine Resektion gewesen wäre, weil man halt sie nicht operieren konnte. Also da ist hier so ein bisschen im Tumorboard ist entschieden worden, dass man in diesem Fall bei dieser Patientin jetzt halt aus Mangel an Alternativen diesen doch recht aggressiven Tumor, muss man sagen.
Ja gut, wir wissen, sie hat Metastasen oder eine. Also
sie hat Lymphknotenmetastasen,
das wissen wir. Aber sonst wissen wir über den Tumor noch nicht allzu viel in Wirklichkeit, weil der ja noch im rechten Oberlappen liegt.
Wir wissen über den Primärtumor nicht so viel. Wir haben Gott sei Dank in dem Fall das Glück, dass wir aus den Lymphknoten schon auch was über die Morphologie sagen können. Also ja, wächst so ein bisschen papillär, teilweise auch mikropapillär. Schaut ein bisschen aus wie ein Adenokarzinom, auch vom Markerprofil eher so Richtung Adenokarzinom gehend. Es kann natürlich immer sein, dass es bei Metastasen immer ein bisschen der Kaviat, dass manchmal nur gewisse Teile des Tumors metastasieren und dass der Primärtumor, also der Ursprung, verschiedene Teile hat. Also das gibt
nicht
schon
so
noch,
heterogen
das
ist so,
genau,
von mir. Aber wir haben einmal auf jeden Fall ein Target, ein Ziel,
genau,
ein molekulares,
also wir können,
was wir behandeln können.
Genau. Wir können das jetzt machen. So. Und wir hauen da drauf und unsere Patientin erholt sich dann tatsächlich auch von ihrem ganzen, ja, von all ihren Dingen, muss man sagen. Stabilisiert sich auch mit dem Herzklappenersatz, das hat funktioniert gut und kann dann lobektomiert werden im Jänner 25. Da sieht man dann tatsächlich schon, dass diese Therapie gegriffen hat. Also der Tumor ist regressiv, aber es sind schon noch vitale Tumorzellen vorhanden. Genau, regressiv bedeutet, Tumor ist kleiner, vernarbt so ein bisschen, aber es sind noch vitale Tumorzellen vorhanden.
Mhm.
Ja, und das war alles schon im Jänner 25 und die Patientin lebt tatsächlich auch noch.
Und sie hat keine weiteren Metastasen?
Derzeit noch nicht. Es ist halt schon die Frage, nachdem da noch vitale Tumorzellen vorhanden sind, wie es mit ihr weitergeht. Adjuvante Chemotherapie ist natürlich schon, steht natürlich schon noch im Raum.
Aber was ist vielleicht noch in den Lymphknoten tatsächlich drin?
Genau, auch die Lymphknotenreste und so. Wenn der Primärtumor anspricht auf die Therapie, geht man natürlich schon davon aus, dass die Metastasen auch ansprechen. Aber sie wird man sicherlich genau monitoren.
Auch so, weil sie so jung ist.
Sie ist 29 Jahre alt, genau.
Ein spannender Fall auf jeden Fall und irgendwie finde ich schon ein Beispiel für, ich nehme mal an, sie war Nichtraucherin.
Sie ist natürlich Nichtraucherin. Ja,
also jung, Nichtraucherin, ein Target, ein molekulares, das ist halt leider eigentlich ein bisschen klassisch. Traurig für sie.
Also ROS1-mutierte Karzinome machen circa 1-2% der nicht kleinzelligen Lungenkarzinome aus. Das ist nochmal eine Subspezialisierung. Die Lungenkarzinome werden immer nochmal eingeteilt in verschiedene Gruppen. Prinzipiell ROS1 sehr selten, auch die ALK-Fusionen, das sind die andere Gruppe dieser Fusionstumore, glaube ich, etwas häufiger mit 3-5%, aber in Summe sehr, sehr selten, Gott sei Dank. Und dann leider, natürlich, da hast du recht, sind es leider junge Nichtraucher, die das gerne kriegen.
Die dann auch vor allem Adenokarzinom mit Mutation.
Genau.
Das Glück in dem Fall war unter Anführungszeichen, dass die Lymphknotenbiopsie schon sehr aussagekräftig war für euch.
Und genug Material gegeben hat, dass man weitere Untersuchungen machen kann.
Ja, du hast gesagt, das ist manchmal
schwierig. Nein, es sind die Biopsien werden immer kleiner, damit es halt auch minimalinvasiver ist für den Patienten, was ja auch gut ist. Und für uns steigt die Herausforderung, mit so wenig Material noch was machen zu können. Wir brauchen zum Glück wirklich gar nicht so viele Tumorzellen, um genug DNA oder RNA rauszukriegen. Aber es ist natürlich dann manchmal schwierig.
Ja, total. Und vor allen Dingen bei ihr, wenn diese Lymphknoten jetzt nicht gewesen wären, hätte man wahrscheinlich diesen Lungenknoten irgendwie auch abgetan ein bisschen. Also wenn nichts in den Lymphknoten drin gewesen wäre.
Und nochmal gewartet und kontrolliert vielleicht.
Genau, wäre man vielleicht gar nicht so auf die Tumorschiene gekommen, notwendigerweise.
Ja gut, das war auch sehr unspezifisch. Also man hat gemerkt, mit Migrierung stimmt was nicht.
Ja.
Aber kollabieren, das kann schon mal vorkommen.
Das wird mal, ja.
Es wird dann oft auf einen schwachen Kreislauf geschoben, auch von den Betroffenen selbst. Ich weiß jetzt ja nicht, wie dramatisch
Frauen
das bei
immer,
den, genau.
Muss man sagen, ja.
Ja, und so die wird bei mir in Thrombose, Stichwort Frauen, gerade wenn sie vielleicht auch rauchen werden, gassiger ist sie nicht. Aber die Pille ist natürlich auch ein Risikofaktor.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch erbliche Faktoren.
Gerinnungsstörungen.
Gerinnungsstörungen, Familienwahnsyndrom und solche Dinge. Ja, danke, ist ja ein sehr atypischer Fall.
Ja.
Einen typischen Koppen wäre vielleicht noch. Also, weil natürlich, man assoziiert ja oft den Lungenkrebs mit dem Rauchen. Nicht zu Unrecht.
Gar nicht zu Unrecht. Wirklich nicht zu Unrecht, muss man sagen.
Ich möchte nicht dem Rauchen das Wort reden. Also.
Ja. Aber halt nicht jeder Lungenkrebspatient muss Raucher sein oder war Raucher. Weil das oftmals halt dann als der Paradefall Lungenkrebs eindeutig, alle haben geraucht.
Vielleicht, wenn ich das hinzufügen darf, ein Fall, der auch schon noch die Relevanz der Pathologie sehr stark aufzeigt. Also ohne die Pathologie hätte man keine Ahnung gehabt, wie man es behandeln soll, sozusagen. Ich nehme an, es wird immer wichtiger. Das müsst ihr ja auch sagen. Also.
Ja. Ja, gerade mit den Targeted-Therapien,
genau.
Muss man sagen. Also hier in dem Fall so auch initial die Diagnostik natürlich, ganz klar ein Punkt für die Patho. Aber spätestens bei der Identifikation für die Targets, wie hier die ROS1-Fusion.
Genau, dass man wirklich die Therapieentscheidung weitermachen kann.
Genau.
Ja, also das war jetzt ein sehr seltener Subtyp vom NSCLC, vom nicht kleinzelligen Lungenkarzinom. Vielleicht ganz allgemein zum Lungenkrebs, um den es ja heute geht. Also was fällt alles unter diesen Begriff? Was subsumieren wir da?
Also wir haben kleinzellige und nicht kleinzellige an sich. Und bei den nicht kleinzelligen haben wir, so wie wir es vorher im Fall gehört haben, das Adenokarzinom, was so drüsig ist, und das Plattenepithelkarzinom, was von dem Plattenepithel ausgeht. Und dann gibt es halt noch die kleinzelligen oder neuroendokrinen Tumore oder Karzinome, die wieder eine eigene Gruppe sind. Und je nach Subtyp quasi, also es ist jetzt nicht absolut, aber so wie wir es vorher gehört haben, eben junge Patientin mit dieser Mutation ist eher das Adenokarzinom, kann man das ein bisschen auch zuordnen nach der Genese. Ist aber nicht ausgeschlossen quasi, dass jetzt das eine oder das andere doch vorkommt beim Nichtraucher, das Blattepithelkarzinom oder umgekehrt, ist nicht vollkommen ausgeschlossen.
Und vielleicht noch zur räumlichen Abgrenzung, wenn die Pleura, also das Lungenfell, betroffen ist, zählt das eigentlich nicht mehr zum Lungenkrebs dazu, oder?
Oh ja, es kann schon ein Tumor auch auf die Pleura übergreifen, von der Lunge ausgehend.
Aber wenn es von der Pleura ausgeht, dann ist es kein nicht kleinzelliges Lungen, direkt von der Lunge ausgehend, ja.
Dann ist ein Mesothelium meistens.
Genau. Die auch nicht zu unterschätzen sind, aber sehr selten noch. Also die sind jetzt nicht
die häufigen. Ja, mittlerweile. Ja. Klassischerweise Asbest-assoziierte, also dass die Asbest-exponierten Leute, die haben Mesotheliome bekommen.
Und das geht dann von der Pleura aus. Zusammengefasst haben wir die nicht kleinzelligen Lungenkarzinome, die machen auch den größten Teil aus, 80-85%, wo wir gesagt haben, da können dann diese von der Plattenepithel ausgehend, also vom Epithel oder Adenokarzinom, diese drüsigen. Und die haben halt, zumindest also die Adenokarzinome, wie wir gesagt haben, können auch eben solche molekularen Targets haben, wo man auch so therapeutisch mit medikamentös was tun könnte. Und dann gibt es das kleinzellige Lungenkarzinom, das ist mit 15% weniger häufig und das ist halt wirklich eher dann auch aggressiver, also da gibt es kaum chirurgische Therapie oder dass man jetzt wirklich zielgerichtete Therapien macht, das ist dann wirklich auch sehr hochmaligne. Und es gibt aber auch gutartigere neuroendokrine Tumore, um so grob zu fassen, die sind jetzt nicht deswegen hochmalig, also es gibt auch da gutartigere Varianten, die man besser behandeln kann. Aber das ist also die grobe Einteilung von diesem Lungenkarzinom. Also auch Lungenkarzinom ist nicht gleich Lungenkarzinom, wie so oft. Das heißt, auch da gibt es wieder viele Subtypen.
Vielleicht eine Frage zu kleinzellig und nicht kleinzellig. Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen? Sieht man das sofort oder warum heißt das eigentlich so?
Ja, also das ist tatsächlich eine wichtige Unterscheidung, die man meistens auch schon im Gefrierschnitt fällen kann, weil es tatsächlich so ist, dass der Kleinzeller an sich viel, viel aggressiver ist als das, was wir in die große Gruppe der nicht kleinzelligen Karzinome packen. Das ist so eine ganz grobe Unterscheidung für den ersten therapeutischen Ansatz, weil die wirklich unterschiedlich therapiert werden. Wie die Sophia schon richtig erklärt hat, sind dann bei den nicht kleinzelligen sowohl Adenokarzinome als auch Plattenepithelkarzinome dabei. Und da gibt es noch so kleine Sonderklassen. Aber wichtig ist eben, dass man diese sogenannten kleinzelligen Karzinome identifiziert, weil sie so viel aggressiver sind, sind Vertreter von neuroendokrinen Karzinomen, die deswegen Kleinzeller heißen, weil die aus so kleinen Zellen bestehen, die man histologisch auch ganz gut erkennen kann. Die haben klassischerweise so ein Salz- und Pfefferchromatin, nennt man das.
Gesteckt quasi. Lange Zeit habe ich mal unter Salz- und Pfefferchromatin, ich habe es immer brav beschrieben in meinem Befund als Assistenzärztin, ich sehe Salz- und Pfefferchromatin und habe mir irgendwie nie wirklich vorstellen können, was das heißt.
So spotty sind die.
Ja, genau. Nein, jetzt ist es manchmal diese Geschecker. Begriffe.
Gescheckt.
Ja, so alte Begriffe.
Muss ich denken, so, was heißt das jetzt? Aber es ist quasi mal hellere und mal dunklere Stellen, so als hätte man Salz und Pfeffer nebeneinander.
Ja, das hatten wir schon einmal, dass die Nomenklatur in der Pathologie halt irgendwie doch im 19. Jahrhundert entstand. Ja, und man kann nicht immer als damit anfangen. So.
Stimmt.
Also das waren damals sicher Alltagsbegriffe, so wie auch anatomisch, weiß nicht, die Tabatiere oder so. Ich weiß nicht, wer von euch noch Schnupftabak benutzt.
Also niemand, aber die Tabatera. Ja.
Ist fürs Lungenkarzinom vielleicht besser als der, den man raucht.
Genau, also es ist halt wirklich morphologisch, es schaut anders aus. Deswegen ist diese doch schon länger bestehende Unterscheidung zwischen nicht kleinzellig und kleinzellig morphologisch sehr passend.
Okay. Und wenn das ein neuroendokriner Tumor ist, woher kommt der? Was ist das? Die gesunde Referenzzelle, kann man das sagen?
Ja, also die gesunde Referenzzelle heißt vielleicht wenig überraschend neuroendokrine Zelle. Die hat man an ganz verschiedenen Stellen des Körpers. Also das neuroendokrine System ist ein bisschen allgegenwärtig fast. Gibt es in fast jedem Organ. Und das sind eben auch die Zellen, die hier entarten. Also die können in der Lunge entarten, die können im Magen-Darm-Trakt entarten.
Überall, wo es neuroendokrine Zellen gibt. Und wo ein Reiz da ist oder auch nicht.
Ja.
Also es muss jetzt kein exogener Reiz sein, dass man jetzt wirklich unbedingt was zu sich nimmt. Aber ist natürlich dort am häufigsten. Und da kommt halt auch wieder das Rauchen ins Spiel. Dass man halt durch diesen stetigen Reiz, durchs Rauchen, verschiedene Zellen dazu bewegt, dass sie halt ständig dieser Belastung ausgesetzt sind und verschiedene kleinere Mutationen auftreten. Und die irgendwann einmal ist halt diese Grenze erreicht, wo eine dieser Zellen zu viele Mutationen angehäuft hat, als dass sie normal weiterleben kann und dann unsterblich wird quasi. Also dann zur Tumorzelle wird. Das ist halt dann im Gegensatz zu dem Fall, den wir gehabt haben mit dieser jungen Patientin. Die hat jetzt quasi nicht viele kleine Mutationen unter Anführungszeichen, sondern die hat das Pech, dass sie eine große, wichtige Mutation hat in einem Gen, was einfach so schnell dann auslöst, dass diese Tumorzelle Überlebenschancen hat, sich vervielfältigt und auch in den Lymphknoten wandert. Aber wie gesagt, beim Rauchen ist es eher so weniger eingehen, wo man sagt, oh, das ist es jetzt. Also es ist dann seltener, sondern halt viele kleinere Mutationen.
Mhm. Kommen wir vielleicht zur Lungenkrebsfrüherkennung? Das ist ein großes, auch ein großes politisches Thema. Also das ist gerade Stichwort Screening, ist recht umstritten. Aber die Patientin ist jetzt eher atypisch zu euch gekommen. Es ist generell ein atypischer Fall. Aber sagen wir, jemand macht sonst ein CT oder eine andere radiologische Untersuchung und es gibt eine Auffälligkeit. Was passiert dann mit dem Patienten?
Also wenn zum Beispiel ein suspekter Rundherd, so wird es dann wahrscheinlich drinstehen, detektiert, dass man sagt, so, okay, da ist jetzt eine Auffälligkeit. Dann ist natürlich die Frage, wie groß ist das und gibt es weitere radiologische Merkmale, die ich natürlich als Pathologin jetzt nicht so gut kenne, aber hier und da liest man dann Ground Glass oder spekuliert oder irgendwas, die halt dann eher Richtung Malignität deuten würden. Also je nachdem, was der Radiologe dann natürlich dazu sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass es maligne ist, würde man entweder kontrollieren, also dass man wirklich auch sagt, man macht eine vergleichsradiologische Kontrolle oder es gleich direkt weiter abklären mit der Gewebegewinnung, was dann zu uns kommen würde.
Jo.
Und da würde wahrscheinlich auch noch weiter abgeklärt werden, wer ist der Patient überhaupt.
Wer überweist quasi dann zu euch? Kommt das direkt von der Radiologie oder ist das dann...
Also aus meiner Sicht ist das oftmals so, der Patient hat irgendwelche Beschwerden oder hat jetzt vielleicht eine Lungenentzündung und kommt oftmals relativ zufällig zu einem Lungenröntgen und dort findet man dann was. Dann, je nachdem, ob das als Maligen eingestuft wird oder nicht, würde der wahrscheinlich dann weiterverwiesen werden, ja, ins Krankenhaus zur weiteren, ja, Abklärung zum Beispiel.
Also klassischerweise hier wahrscheinlich auch eingebunden die Thoraxchirurgie, natürlich, muss man sagen, weil die müssen es biopsieren. Ich glaube, an manchen Häusern machen das auch die Radiologen selber. Bei uns sind es schon klassischerweise, klassischerweise die Thoraxchirurgie, die hier mitspielt.
Genau. Ich meine, vorher würde man natürlich auch noch, je nachdem, wie dieser Rundherd ausschaut, schauen, was hat der für Vorerkrankungen oder für eine Anamnese, was hat der für Beschwerden, ist er Raucher, wie alt ist er? Also halt, um weiter abzuklären, ist das wirklich, bevor man jetzt reinsticht und weitere Gewebe gewinnt, was ja schon invasiv ist.
Wird immer eine Biopsie gemacht oder wird auch manchmal gleich ein Lappen entfernt oder wie ist das?
Da kommt es auch sehr darauf an, wie groß ist das und wo liegt es.
Kommt auch einfach auf den Patientenkontext an. Ja. Also kann man wirklich so pauschal echt nicht sagen. Für gewöhnlich, wenn möglich, wird vorher biopsiert. Man muss halt schon auch sagen, was sind die häufigsten, das ist eine Frage an euch beide, was ist die häufigste Raumforderung in der Lunge?
Die häufigste?
Ja.
Vielleicht irgendeine Metastase.
Ja, genau. Die häufigste Raumforderung in der Lunge ist mit Abstand die Metastase. Die sind viel häufiger als ein primärer Lungentumor. Das heißt, prinzipiell muss man schon dann auch den Rest des Patienten oder der Patientin mal sich anschauen, ob nicht woanders auch noch irgendwelche Knödel oder komische
Gebilde. Oder mal koloskopieren
Gebilde.
Und gastroskopieren.
Gastrokolo ist eine gute Idee sicherlich, weil Darmkrebs geht gerne in die Lunge. Viele Dinge gehen gerne in die Lunge.
Genau, je nachdem, wo es halt gelegen ist, wird es dann biopsiert werden und dann kommt es wieder zu uns zur weiteren Abklärung.
Okay, kommt es auch vor, dass ihr aus dem, was der Radiologe quasi erfragt, nicht ganz schlau werdet und ihr müsst einmal Rücksprache halten, bevor ihr eigentlich weiter was macht?
Schon. Wie gesagt, die Biopsien sind sehr klein.
Mhm.
Und die Angaben, die wir schon mehrmals hingewiesen haben, oder ich schon hingewiesen habe, auf der Zuweisung sind sehr spärlich. Also wenn draufsteht Lungenbiopsie, so. Ich weiß zumindest, es ist die Lunge. Also es ist schon relevant. Also das, was draufsteht, ist wirklich relevant und was vorher war. Weil wenn der vor 10 Jahren ein Melanom gehabt hat, will ich das auch wissen. Weil dann schaue ich das Ganze anders an und würde andere weitere Untersuchungen machen. Und wir wollen ja nichts verbrauchen von dem Material, wo vielleicht schon Antworten da sind.
Es gibt natürlich auch entzündliche Erkrankungen oder Infektionserkrankungen, die Lungenraumforderungen machen können, wie wir an dem Fall jetzt gesehen haben. Deswegen fand ich den auch so nett, dass in der Bildgebung das eigentlich eher nicht wie was Malignes ausgeschaut hat.
Doch mit dem Cavernös in Richtung Tuberkulose gedacht werden muss.
Und auch da muss man natürlich dann in eine ganz andere Richtung laufen und man braucht einfach klinischen Kontext. War Patient, Patientin im Ausland? Ist Patient, Patientin immunsupprimiert? Weil da eröffnen sich ganz neue Pforten für tolle Dinge, die man da finden kann. Ja, also ohne klinischen Kontext steht man ein bisschen nackt da.
Es ist schwierig, ja.
Na gut, wir können das Biopsat gewinnen, indem wir einfach quasi in eine solide Raumforderung reinstechen. Ich habe das jetzt sehr, sehr lapidar gesagt. Aber man kann ja auch eine bronchoalveoläre Lavage durchführen und dann wird eine Zytologie gemacht. Das heißt, man hat nicht in eine solide Raumforderung reingestochen, sondern aus einem, ja, aus einer mehr oder weniger so einer Flüssigkeit
Zellen gewonnen oder versucht,
gewonnen
Zellen
und
zu gewinnen.
Wie läuft das dann ab? Was ist dann der Unterschied zu einem soliden Tumor oder zu einem normalen Biopsat?
Noch weniger Material.
Ja.
Okay.
Also da sind es dann halt Einzelzellen oder vielleicht, wenn man Glück hat, so Zellverbände. Klassischerweise haben wir in der Histologie wirklich zusammenhängende Gewebsverbände und damit kann man viel mehr anfangen. Da kann man viel mehr sagen, wie die Zellen in Relation zueinander stehen. Wenn du Glück hast, kannst du sagen, ob das invasiv wächst in irgendwelche tieferen Gewebsschichten. Das ist halt bei der Zyto alles raus. Also
oder weniger. Es geht doch manchmal relativ gut. Es gibt schon einige Fälle, wo relativ
viel stimmt,
geht.
Stimmt.
Aber es gibt auch wieder unheimlich, also man darf sich auch nicht zu viele falsche Vorstellungen machen, was wir alles damit können. Also wenn man einen unter Anführungszeichen guten Fall hat, wo wirklich viel Tumorzellen damit gewonnen werden können, kann man nämlich dann aus dieser Flüssigkeit auch wieder die Zellen zusammenfassen in so einem Zellblock und im Fall sogar aus dem wieder molekulare Analysen
stimmt.
machen.
Ja, da geht inzwischen auch sehr viel.
Aber da muss man schon wieder Glück haben. Also das ist leider begrenzter in seinen Möglichkeiten als eine Biopsie, wo man wirklich Gewebeanteile hat.
Okay.
Zusammenhängend.
Aber es kommt vor oder nach einer Bronchoskopie, dass ihr, oder ist es dann weniger bei Tumorerkrankungen, sondern bei anderen Erkrankungen, dass so ein Lavagematerial zu euch kommt?
Das ist schon viel Tumordiagnostik.
Ist schon Tumordiagnostik, ja. Genau. Das passt da eigentlich schon.
Weil man halt maligne Zellen prinzipiell ganz gut erkennen kann. Also die sehen einfach anders aus, auch zytologisch, als ihre gesunden Verwandten. Und das ist halt die Hoffnung bei der Zyto, dass man halt erkennt, dass das keine normalen Zellen mehr sind.
Okay, du hast vorhin nach der häufigsten Raumforderung gefragt. Eine Frage noch, was ist die häufigste gutartige Raumforderung?
Wahrscheinlich das Chondrohamatom. Aber das ist jetzt aus dem FF geschossen.
Noch es ist nie das gehört.
Das soll ich zuletzt bei der Facharztprüfung klären.
vielleicht lüge ich jetzt auch. Ich muss tatsächlich gestehen, dass Lunge nicht mein Spezialgebiet ist. Gefühlt ist es das Chondrohamatom. Hamatome sind versprengte Keimgewebe. Und das einfach bei der Entwicklung fliegt halt Keimgewebe, wandert halt woanders hin, wo es nicht hingehört. Und in der Lunge ist es ganz gerne Knorpelgewebe. Dann sind es halt Chondrohamatome, also Chondro ist dieselbe für Knorpel. Die sind an sich nicht bösartig, also die metastasieren nicht und die sind auch nicht invasiv wachsend. Die können teilweise schon recht groß werden und dann muss man die auch entfernen, weil sie halt das normale Lungengewebe ein bisschen verdrängen. Oder sie werden halt im CT gesehen und verwechselt mit was Malignem. Auch dann kriegt man die mal auf den Tisch. Sind sehr nett anzuschauen tatsächlich. Also wenn man die makroskopisch aufschneidet, dann ploppen die so raus und haben so interessante Oberfläche.
Gesagt, wir haben ja keine Lunge per se hier im Krankenhaus, aber ich kann mich dunkel erinnern an den Fall, die waren immer ganz...
Die sind eigentlich nett.
Eigentlich nett zu befunden.
Ich stelle mir das jetzt so wie so eine knorpelige, galertige Masse vor.
Es ist nicht so galertartig tatsächlich, aber es ist so, da hat es natürlich so einen Knorpelaspekt, ja.
Eine Ohrmuschel, die rund ist.
Ja, nur in der Lunge.
Nur in der Lunge. Ja, Maya, du hast uns ja einen atypischen Fallbericht mitgebracht. Das war eine junge Frau, eine Nichtraucherin mit einem Lungenkarzinom. Das ist eine Ausnahme, weil in den überwiegenden Fällen haben die Lungenkrebspatientinnen eine Raucherhistorie.
Ja, auf jeden Fall.
80-90%, sagt man. Wir haben es vorher kurz angesprochen, inwieweit unterscheidet sich der Krebs bei Nichtraucherinnen von dem bei Raucherinnen?
Also wir haben gesagt, bei den Nichtrauchern ist häufiger dieses Adenokarzinom. Also auch der Subtyp von den Häufigkeiten verändert sich. Und bei den Rauchern sind wir eher bei diesem Plattenepithelkarzinom oder beim kleinzelligen Karzinom.
Okay, das macht auch klinische Unterschiede. Was macht es für euch für einen Unterschied? Hat das eine Auswirkung auf die Molekularstrukturen, die ihr dann erkennen könnt?
Ja, definitiv. Also so wie ich vorher schon beschrieben habe, wir haben halt diese klassischen großen Gene, die mutieren. Die haben wir bei Nichtrauchern häufiger als bei Rauchern, wo wir halt eben diesen stetigen Reiz haben, der kleinere Mutationen so kleinere in anderen viele Mutationen auslöst in anderen Genen, die aber nicht so großen Anteil nehmen quasi an dem Zellwachstum zum Beispiel oder Proliferation. Weil wir haben jetzt diese Gene erwähnt, wir haben dieses EGFR und das ALK und das ROS und das sind relativ relevante Gene, die an Zellproliferation beteiligt sind, an Zellwachstum. Und man muss sich ja überlegen, die Lunge ist ein Organ, was ja ständig den Umweltreizen ausgesetzt ist. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir sind hier in Thailand und in oder irgendwo anders.
Ja.
Ständig ist diese Lunge mit diesen Reizen beschäftigt und muss ja auch regenerieren. Das heißt, die Zellen müssen sich ständig neu anpassen oder beziehungsweise halt sich reparieren. Und dafür brauchen wir auch halt eben diese Gene, die erwähnten, die halt da an diesem Zellwachstum und Zellproliferation sind. Und wenn dort dann die Mutation ist, die dann zum Beispiel, die dann quasi auslöst, dass diese Zellwachstum und Proliferation ungebremst ist, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir diese hochmaligne Tumorerkrankung.
Es macht ja dann auch therapeutisch einen Unterschied, weil wir ja eben jetzt seit den letzten Jahren, Jahrzehnten vor allem diese zielgerichteten Immuntherapien haben. Bei welcher Art Tumor können wir die zielgerichteten Therapien eher einsetzen und bei welcher eigentlich nicht?
Bei denen, die eben diese großen Treibermutationen haben. Und das macht es halt dann schwierig, weil wir gesagt haben, bei denen die meisten Lungenkarzinome kommen zustande aufgrund von Rauchen, langjährigen, jahrzehntelangen meistens. Und dort haben wir eben nicht diese großen Treibermutationen. Das heißt, dort fehlt uns gleich dieser ganze Teil der Therapiemöglichkeit.
Okay, also da haben wir diesen Hebel eigentlich nicht, diesen modernen.
Genau, der ist dann damit leider raus. Also es tut sich unheimlich viel, auch andere Therapiemöglichkeiten, aber halt das fehlt damit.
Du hast gesagt, wir sind gerade in Städten und so weiter, sind wir verschiedensten Stoffen ausgesetzt, insbesondere unserer Lunge. Seht ihr das sofort, wenn jetzt jemand obduziert? Seht ihr sofort, ist es ein Raucher gewesen, nicht? Riecht es gleich? Wie ist das?
Also riechen muss ich sagen, dass jemand so intensiv raucht, dass man das dann noch am Verstorbenen riecht, hätte ich jetzt noch persönlich noch nicht erlebt.
Wäre mir auch noch nicht aufgefallen. Alkohol habe ich schon gehört.
Alkohol ist mir auch schon mal untergekommen.
Aber vielleicht kann man im Spital auch leichter heimlich trinken als rauchen.
Ich hoffe mal beides nicht.
Insbesondere wenn man natürlich todkrank ist, kann man nicht mehr ins Stiegenhaus gehen heimlich.
Also aus dem Spital, aber das mit Alkohol hätte ich eher wahrgenommen bei Verstorbenen von extern.
Ja, okay.
Also die jetzt, was ich einmal hatte, war eine ältere Wienerin geht spazieren und fällt um und ist tot. Und das war halt die Frage, um was ist sie gestorben? Und die hat sehr intensiv nach Alkohol.
Ui.
Okay.
Ja, zurück zum Rauchen vielleicht. Man kann das teilweise schon sehen. Also ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Ich glaube nicht, dass man das immer sieht und dass da auch ein individueller Aspekt dazu gehört. Aber man kann schon sehen, dass sich so schwärzliches Pigment, generell sagt man traditionell, dass in Stadtlungen sich mehr Pigment ablagert, weil einfach die Verschmutzung in der Stadt höher ist als auf dem Land. Und aber eben auch bei Rauchern, vor allen Dingen bei langjährigen, schweren Rauchern, da sieht man schon, dass die Lunge einfach mehr Pigment ablagert. Also es schaut dann so schwärzlich aus, schwärzlich-bräunliches Pigment. Und man sieht dann teilweise auch eine Immunzellreaktion. Also die haben dann teilweise auch so Makrophagen.
Also histologisch dann sieht man es.
Genau, ja. Unter dem Mikroskop dann, ja.
Genau.
Und makroskopisch sieht man es auch, die Lungenarchitektur.
Je nachdem, wie lang es schon ist, können die auch ein Emphysem haben.
Ja.
Das heißt, dass dann die Lungenbläschen sich ausweiten und dann zusammenfassen zu so größeren Blasen im Randbereich. Das ist dann wirklich so luftpolsterartig aufgebläht im Rand. Und wenn man es dann draufdrückt, knistert es quasi auch so ein bisschen dahin.
Okay, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht so genau sagen, ist das jetzt eine Stadtlunge oder eine Raucherlunge?
Es ist halt schwierig, weil man nicht immer ja auch dabei stehen hat, ob der geraucht hat oder wie lange. Das steht ja bei den meisten jetzt nicht vorrangig dabei. Ich würde schon sagen, dass bei den Rauchern mehr ist.
Ja.
Könnte aber nicht sagen, ob nicht auch einige, die jetzt dann sehr lange direkt an einer stark befahrenen Straße gelebt haben, nicht vielleicht auch viel doch schon schwarzere, dünklere Lunge haben.
Vielleicht ist dieser Effekt in der Stadt weniger, weil wie ich ein Kind war, und das ist schon länger her, als es mir lieb ist, da waren diese ganzen Sandsteinbauten in Wien, waren immer schwarz. Alle. Die Votivkirche, der Stephansdom, die ganzen Bauten am Ring. Und jetzt sind die alle picobello restauriert und strahlen und laufen auch nicht mehr so schnell an. Entweder die haben irgendwas...
Und bessere Restaurationsmöglichkeiten.
Ja. Oder es ist wirklich weniger...
Oder es ist besser.
Es ist sicher.
Ich glaube schon. Ja. Es ist schon sicher von den Abgasen her, von den Autos und so. Ich glaube, da waren ja viele Richtlinienänderungen und so. Also ich glaube schon, dass
da hat sich wehgetan. Oder es ist, weil die Leute weniger rauchen. Vielleicht war das auch der Rauch von den Leuten.
Also so viel haben wir hoffentlich nicht geraucht.
Okay. Spaß. Dann müssen wir uns noch mit anderen einladen in den Podcast. Ich sehe schon, wir brauchen noch externe Expertise. Also wir kommen zu einer lustigen Kategorie und zwar zu den Patientenfragen. Ich habe heute eine besondere Frage mit und zwar, was wäre, wenn ihr selber Patientinnen wärt und einen pathologischen Befund von euch selber bräuchtet? Würdet ihr euch das gern selbst unter dem Mikroskop anschauen oder verlasst euch da ganz einfach auf eure Kolleginnen, dass sie das schon gut machen?
Spannende Frage.
Ja, also ich glaube, ich würde meinen Kolleginnen schon total vertrauen, die Diagnose zu machen, aber ich würde schon auch super gern sehen wollen. Also ich würde schon reinschauen wollen, so nur aus Interesse.
Ich glaube, das Interesse, es selber sehen zu wollen und vielleicht auch so ein, ich möchte schon wissen, was ich da habe, irgendwie genau sinnmäßig.
Ja. Ist das an euch schon herangetragen worden, so ein Wunsch von Kolleginnen und Kollegen?
Ich hatte es einmal in der Vergangenheit, das ja gefragt worden ist von einem Kollegen aus einem anderen Krankenhaus, der dann auch sich das selber angeschaut hat. Das hat dann nichts geändert an der Diagnose, aber ja, ich meine, ich kann es wie gesagt
Neugier halt, oder?
Ich würde auch meine eigene Gallenblase sehen.
Ja, ich auch.
Oder meine eigenen Blinddarm. Einfach nur so. Es ist die Theorie, ob ich das wirklich auch alle Organe in mir drin habe, unklar. Ich hatte noch keine Radiologie. Wer weiß? Situs inversum. Alle Organe sind auf der falschen Stelle. Ja. Wer weiß?
Ja, man weiß nie.
Hast du noch nie einen Lungenröntgen oder so?
Nein. Also nicht, dass ich wüsste, nein.
Urgesund.
Ja, im Bundesjahr muss jeder eins machen.
Genau, stimmt. Du musst sowieso eins haben.
Wer weiß, was da alles in mir steckt. Auch im übertragenen Sinne und in echt auch.
Ja. Oder man hat nur eine Niere oder...
Eine Hufeisen-Niere. Mhm.
Habe ich tatsächlich mal gefunden in der Leiche.
Ja, ist auch schon mal
super cool. Also manchmal.
Man muss sich auch für solche Dinge freuen. Also nicht, dass jetzt irgendwer uns sehr komisch findet. Ein bisschen komisch ist okay.
Ein bisschen komisch ist okay.
Das ist als Pathologen okay.
Ja.
Ja, damit müssen wir zum Ende kommen, aber ich freue mich, dass wir noch einen Fall übrig haben, den dann Sophia präsentieren wird.
Ja, nächstes Mal haben wir wieder einen Tumor, wieder ein Karzinom. Viel mehr will ich aber noch gar nicht verraten.
Sehr gut. Ja, Maya Sophia, ich bedanke mich für die Einblicke in die Pathologie. Ich hoffe, dass diese Folge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso interessant wie bereichernd war und wir sie beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Last but not least darf ich mich herzlich bei unseren Sponsoren Stemline sowie Johnson & Johnson für die Unterstützung dieser Podcast-Produktion bedanken. Das war irgendwie pathologisch. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war eine Produktion von Med Media.